Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ich freue mich heute sehr, mit Clemens Meyer-Holz zu sprechen. Er ist CEO von Pflege ABC. Was Pflege ABC macht, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber bevor wir einsteigen, Clemens, erstmal herzlich willkommen im Podcast und stell dich doch mal ein bisschen unseren Hörern und Hörerinnen vor. Was müssen sie über dich wissen, vielleicht auch abseits deiner Tätigkeit im Startup?
Gerne, vielen lieben Dank für die Einladung, Peter. Genau, Clemens, bin in Süddeutschland geboren, lebe mittlerweile in Hamburg, betreibe in meiner gerade knappen Freizeit ein paar Hobbys. Ich mache ganz gern Musik, fahr Ski und bin halt im Sommer auf dem Rad viel unterwegs. Habe in Kiel VWL und BWL studiert und habe mich relativ früh schon für Unternehmertum und auch digitale Geschäftsmodelle interessiert. Und bin dann tatsächlich aus einem privaten Anlass, aus einer Pflegebedürftigkeit der Großeltern in das ganze Pflegethema reingekommen und habe daraus ein Business gemacht. Zur Story gehört aber auch dazu, dass ich in Kiel in so einer, ja, ich würde es schon fast kleinen Gründerbubble sagen, aufgewachsen oder studiert habe. Aus dem Umfeld, in dem ich da tätig war, ist zum Beispiel PayOne entstanden mit dem Jan Karnis. Meine Kommilitonen, wenn gleichzeitig die auch schon ein paar Jahre älter waren, waren Alexander Graf von Spryker und Nils Seebach von eTribes, sodass ich da irgendwie auch einen richtigen Bezug zu hatte. Genau, und dann bin ich über ein Exist-Gründerstipendium und ein Stipendium in Schleswig-Holstein in das Unternehmertum reingestartet. Genau, hatte zwischenzeitlich noch 10 Jahre im Konzern, bin dann da aber wieder raus. Ich war bei Burda in München, bei 1&1, bei Sport1 und zum Schluss bei Thieme. Und dann hatte ich die Möglichkeit, aus einem Side-Business einen Vollzeiterwerb zu machen. Und dann bin ich gesprungen, genau.
Du hast es jetzt so ein bisschen angedeutet, es war natürlich auch so ein persönlicher Antrieb, in dieses Feld reinzugehen. Aber jetzt, so wie du es beschrieben hast, Unternehmertum hat dich begeistert schon immer. Zumindest scheint es von deinem Lebenslauf so zu sein. Der ein oder andere Zuhörer weiß hier auch im Podcast, dass ich mich natürlich auch sehr begeistere, für nebenberuflich in Unternehmertum reinzustarten. Daher, was war denn so der entscheidende Moment zu sagen, okay, die anderen Themen waren vielleicht super spannend, die ich bisher gemacht habe, aber jetzt will ich aus diesem Nebenbeigründen doch in dieses Thema Vollzeit treiben?
Also da gehören im Grunde genommen 3 Schritte zu. Ich war am Ende des Studiums war ich ein Jahr im Ausland, in Norwegen, und bin dann mit dieser skandinavischen Mentalität zurückgekommen. Und meine Großmütter wurden pflegebedürftig, so klassisch Samstag auf Samstag, beide Mitte 80. Die eine war dann schwer dement, die andere war vom Herzen aus therapiert. Und dann war die Entscheidung in der Familie, was machen wir mit denen? Und dann haben wir die eine Großmutter in die Langzeitpflege gegeben und die andere in die Kurzzeitpflege. Und komme aus dem Medizinerhaushalt und habe dann gesehen, boah, krass, eigentlich, wie das damals im deutschen Pflegesystem zuging, war mir nicht klar. Und jetzt mag der eine oder andere denken, wow, ist ja keine Raketenwissenschaft. Aber was ich dann gemacht habe, ist, ich habe ein Bewertungsportal für Pflegeheime und Pflegedienste 2008 ins Leben gerufen. Dazu muss man sagen, dass die Google-Rezension 2007 rauskam. Also das war digital noch ein bisschen anders. Und dann habe ich die Idee gehabt, ein Bewertungsportal aufzubauen für Pflegeheime und Pflegedienste. Hatte dann ja Stipendium für und habe dann relativ schnell festgestellt, dass das Geschäftsmodell nicht funktioniert. Und bin dann nach Oldenburg an den Lehrstuhl für Unternehmensgründung, hatte dann eine Promotionsstelle und habe aber da nach einem halben Jahr gemerkt, boah, ich habe irgendwie nochmal Lust, was zu gründen. Habe mich mit Freunden dann selbstständig gemacht und wir hatten ein Exist-Stipendium. Und damals haben wir Pflegeschule.de gegründet, das war 2012, 2013. Das war ein digitaler Pflegekurs, also im Grunde genommen das, was wir heute auch machen. Dann haben wir unterschiedliche Wettbewerbe gewonnen, sind aber irgendwie auf keinen grünen Zweig gekommen, weil das Modell nicht funktionierte. Dann bin ich nach München und dann ergab sich im Grunde genommen durch eine spielerische Wette mit einem Arbeitskollegen, dass ich das nochmal angefangen habe. Der hatte nämlich, an dieser Stelle Grüße an Moritz, die grandiose SEO-Seite schimmelinderwohnung.com und verdiente über Affiliate unglaublich 1000 Euro nebenbei. Und dann hatten wir eine Wette am Laufen, ob ich das auch auf das Niveau bringe. Und dann habe ich mir überlegt, okay, in welchem Bereich kenne ich mich digital vielleicht ein bisschen aus? Und das war das Pflegethema. Und das Modell da war, dass es im Grunde ein Ratgeberportal war. 2014, 2015 war klar, dass aus der Pflegestufe der Pflegegrad schon werden würde. Das wurde er dann auch 2017. Und dann habe ich ein SEO-Projekt nebenbei aufgebaut zum Thema Pflegegrad beantragen. Einerseits aus der Motivation heraus, weil ich schon immer das Gefühl hatte, dass in diesem digitalen Pflegemarkt was geht, und andererseits heraus, weil ich in unterschiedlichen großen Unternehmen immer an der Schnittstelle zwischen alter Welt und neuer Welt war. Also es war meine Aufgabe in den Unternehmen, im Grunde genommen aus analogen Geschäftsmodellen digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und da wollte ich nicht immer nur im Elfenbeinturm sitzen und sagen, man müsste, man sollte, man könnte, sondern ich hatte auch einfach Bock, was zu machen. Und aus diesem Nebenprojekt entwickelte sich dann relativ schnell über die Jahre ein Nebenbusiness, was so zwischen 20 bis 50.000 Euro Umsatz machte. Und 2022 ist das auf 250.000 Euro hochgegangen. Und da stand ich dann vor der Entscheidung, bleibe ich im Unternehmen oder gehe ich raus und mache das eigene? Und dann haben mir dankenswerterweise enge Freunde, die auch unternehmerisch tätig sind, den Arschtritt gegeben und haben gesagt, Clemens, das ist jetzt eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Mach's. Und jetzt, deshalb musste ich so lange ausholen. Und dann ergab sich 2022 noch ein glücklicher Umstand. Ich traf jemanden wieder, nämlich Johannes, meinen heutigen Mitgründer, den ich vorher schon 2014 bei Burda mal getroffen hatte. Und der wusste, dass ich vor meiner Burda-Zeit in München schon mal einen digitalen Pflegekurs versucht hatte und fragte dann, hey Clemens, was ist eigentlich aus den Kursen geworden? Habe ich gesagt, naja, die vermittel ich an Wettbewerber. Und dann meinte, hey, wieso vermittelst du die? Warum machst du die nicht selbst? Und da habe ich gesagt, naja, mir fehlt eine Redaktion, mir fehlt ein Studio und jemand vor der Kamera. Und dann meinte er, well, ich habe eine Redaktion, ich habe ein Studio, ich habe eine Kamera oder ich kann vor der Kamera sprechen. Und das war auf der Bits and Presses Hashtag in München. Da saß man eine Stunde draußen vor der Halle und haben gesagt, let's do it. Und dann habe ich praktisch das angefangen. Also es war ein langer Weg und das ist auch so eine Quintessenz, die ich oder eine Empfehlung, die ich anderen Gründern mitgeben wollen würde, ist, dass es manchmal Zeit dauert, dass man geduldig sein muss. Ich kann mich noch gut an ein Gespräch mit dem Jan Karnis von PayOne erinnern, der sagte, auch im 9. Jahr haben sie dann praktisch den Hockeystick genommen. Und diese Vorstellung, man gründet was, das geht durch die Decke, das passiert ganz wenigen. Und diejenigen, die dranbleiben, die werden da belohnt. Genau, deshalb war meine Gründer-Journey im Grunde genommen von 2008 bis jetzt, 22, wo wir das dann nochmal neu aufgesetzt haben. Und jetzt bin ich in Vollzeit drin. Ja.
Super spannend. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was ihr macht, aber jetzt lass uns da nochmal konkret reingehen. Also, wenn, ich glaube, dem einen oder anderen ist es vielleicht aus dem persönlichen Umfeld der Need bewusst, der entsteht, wenn man irgendwie pflegebedürftige Angehörige hat. Aber nichtsdestotrotz, wo oder welches konkrete Problem adressiert ihr? Und wie sieht so eine typische User Journey bei euch aus?
Also das Spannende ist, wenn man sich mit Bekannten, aber auch Freunden oder aber auch auf Netzwerkveranstaltungen mit Leuten untertrifft, das Thema Pflege kennt eigentlich jeder. Und meine Erklärung ist immer relativ simpel. Ich sage immer, stell dir vor, du bist mit deiner Schwester, deinem Bruder, deinem Partner, wie auch immer, bei Angehörigen und stellst bei Kaffee und Kuchen fest, irgendwie sind die nicht mehr so fit. Das haben wir jetzt über Weihnachten wieder gemerkt. Nach Weihnachten kamen sehr, sehr viele Leute auf uns zu. Und diese Pflegejourneys beginnen auf zwei Wegen. Entweder ganz schleichend, dass man merkt, ein Angehöriger, ein liebgewonnener Angehöriger verändert sich langsam. Oder aber richtig mit einem Knall, weil dann irgendwie ein Schlaganfall da ist, ein Herzinfarkt oder ein Sturz. Und was eigentlich alle Situationen auszeichnet, ist, dass die natürlich medizinisch und pflegerisch irgendwie einen Kontext haben. Die sind organisatorisch in der Regel schnell zu bearbeiten als Family. Sie sind komplex. Die Familien haben extrem viele Unsicherheiten. Das ist eine emotionale Belastung. Und das Gesundheitssystem in Deutschland, beziehungsweise das Pflegesystem in Deutschland, erwartet eigentlich von allen, dass die von heute auf morgen Experte in einem Themengebiet sind, wo sie sich vorher nie mit beschäftigt haben. Das ganze Pflegethema ist ja nicht so, dass man sich da freiwillig mit beschäftigt, wenn alle gesund sind, sondern man macht es erst, wenn der oder diejenige pflegebedürftig ist. Und was wir machen ist, wir holen die Leute genau an der Stelle ab. Wir haben mit dem Pflege-ABC haben wir eine Plattform gegründet, die im Grunde genommen zwei Seiten einer Medaille sind. Die eine Seite dreht sich um transaktionale Services. Also wir haben zum Beispiel einen Pflegegradrechner, der von vielen Familien genutzt wird, um überhaupt erstmal zu ermitteln, ob die Voraussetzungen von Leistungsansprüchen gegeben sind. Also ist Oma genug pflegebedürftig, dass sich der Antrag lohnt. Da haben wir x-Tausende im Monat, die diesen Rechner durchlaufen. Das kann man sich so ein bisschen wie so ein Brutto-Netto-Rechner vorstellen. Das sind 64 Fragen und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Und mit diesem Ergebnis kann der Ratsuchende bei uns eine fachliche Begründung erzeugen, die er dann digital über uns auch an die Kasse verschicken kann. Das ist sozusagen der transaktionale Weg. Und dann kennen wir als Pflege-ABC, kennen wir relativ gut die Pflegesituation zu Hause. und bieten darauf aufbauend oder darauf passende digitale videobasierte Pflegekurse an. Diese Videokurse, das ist eine gesetzliche Leistung, die die Pflegekassen erbringen müssen. Wenn sie die nicht selber erbringen können, können sie sich Dienstleister suchen, die das für sie erbringen können und wollen. Und diese Dienstleister müssen aber relativ komplizierten Weg, kommen wir vielleicht noch später drauf, durchschreiten, damit sie diese Anerkennung kriegen. Und genau, mittlerweile haben wir auf dieser Kursplattform, da haben wir einen LMS von einem europäischen Anbieter eingekauft, die transaktionalen Services haben wir komplett selber gebaut, haben wir 30 Kurse dran auf der Plattform. In Summe 78 Stunden, das kann man so ein bisschen so wie, ja, Pflege-Netflix ist, da ist Netflix natürlich nochmal eine Nummer größer, aber wir haben 30 Kurse, die man sich frei auswählen kann. 78 Stunden, es wurden mittlerweile über 140.000 Stunden Videos konsumiert in 2 Jahren und wenig verwunderlich passiert die Nutzung am Feierabend und am Wochenende. Also ein Drittel der Nutzung passiert 18 bis 8 Uhr, ein Drittel passiert am Wochenende und ein Drittel passiert nur während der Arbeitszeit. Und das ist auch, glaube ich, ein großer USP von unserem Produkt, dass das 24/7 genutzt werden kann. Wir sehen jeden Abend Peaks, die hochgehen in der Nutzung. Und das Pflegethema ist vielleicht nicht allen in der Runde hier bekannt, aber wir haben jetzt schon 6 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland. Auf jede pflegebedürftige Person kommen im Grunde 1,5 bis 2 Angehörige. Kann sich ja jeder mal selber überlegen, wie viele Leute sich um Oma, Opa, Mama, Papa kümmern würden. Und durch die Babyboomer-Generation kommen jetzt in den nächsten Jahren nochmal eine Riesenwelle an neuen Pflegebedürftigen rein. Die müssen versorgt werden, die sollen versorgt werden, aber die können gar nicht in dem professionellen System versorgt werden, weil die Pflegeplätze einfach nicht reichen. Die Pflegeheime sind voll. Da werden auch nur 20%, 15 bis 20% der Leute versorgt. Die ambulanten Pflegedienste gibt es immer weniger Pflegekräfte. Das heißt, die Pflegebedürftigen müssen in der Zukunft und sollen natürlich auch in der Zukunft zu Hause versorgt werden. Und gleichzeitig ist diese Versorgungsform auch die günstigste für das Gesundheitssystem, weil da die geringsten Kosten anfallen.
Clemens, jetzt hast du ja so ein bisschen bei der User Journey auch gesagt, hey, viele schauen sich das abends an. Für mich, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, auch schlüssig, weil du natürlich tagsüber, gerade auch wenn du vielleicht schon selber auch pflegst oder bei der Pflege unterstützt, mit Job etc. auch gar keine Zeit unter dem Tag hast, dass du dich damit beschäftigst. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist, wie ist der Content aufgebaut? Sind es dann Kurzvideos, so dass man immer reinskippen kann? Du hast auch gesagt, 30 Kurse sind es inzwischen. Das heißt, ich vermute mal, dass die User, die da reinkommen, ja auch unterschiedliche Bedürfnisse haben und dann unterschiedlich abgeholt werden muss. Wie geht ihr damit um, dass ihr ja Wissen möglichst kompakt und also nicht so zeitintensiv vermittelt und trotzdem so tief die Leute abholen könnt bei ihren Bedürfnissen, dass sie da direkt ja auch was mit anfangen können?
Absolut valide Frage und das ist eine Quintessenz des Produkts. Mein Mitgründer Johannes ist seit über 15 Jahren in dem Thema Wissensvermittlung digital. Der hat 2012, 2013 angefangen, medizinische Inhalte als erster Mediziner bei YouTube in Deutschland mit zu erklären. Und das ist ein Steckenpferd, was er stark mit einbringt. Die Kurse, die wir anbieten, dauern zwischen 45 Minuten und 7 Stunden. Dieser 7-Stunden-Kurs ist zum Beispiel ein Körperpflegekurs, wo es darum geht, wie versorgt man jemand außerhalb des Betts und wie versorgt man jemand innerhalb des Betts. Und die Challenge, die wir haben, ist natürlich genau den Content so aufzubereiten, dass er in kleine paketierte Videos angeboten wird, dass er aber auch von jedem verstanden wird, von Professor Dr. Dr. HC bis zum, vielleicht bis zu Mitbürgern, die der deutschen Sprache gar nicht richtig mächtig sind. Und da kommt es dann drauf an, dass es pädagogisch, didaktisch natürlich funktioniert, dass die Ansprache funktioniert und dass das Wissen so aufbereitet ist, dass wir nicht zu tief reingehen. Das ist auch gar nicht der Anspruch, dass wir etwas ersetzen wollen, sondern wir wollen ergänzend wirken. Und die Range der Inhalte ist wahnsinnig breit. Wir versuchen oder das Ziel ist, dass wir innerhalb der Pflegejourney an unterschiedlichen Touchpoints die Leute abholen. Das heißt, Ein Kurs geht zum Beispiel um das ba um Basiswissen, pflegende Angehörige. Man hat sich irgendwie vielleicht am Wochenende mit der Familie getroffen und stellt fest, da ist jemand nicht mehr ganz fit. Dann haben wir einen Demenzkurs, einen rechtliche Grundlagenkurs, aber auch eine Sterbebegleitung und Trauerbewältigung. Und die Komplexität kommt dann rein, weil wir auch noch verschiedene Zielgruppen haben. Also wir haben pflegende Eltern, wir haben pflegende Erwachsene, das heißt, wir haben pflegebedürftige Kids, pflegebedürftige Erwachsene und pflegebedürftige Senioren. Und innerhalb dieses Pflegesettings helfen natürlich auch unterschiedliche Leute mit. Ja, das kann das Enkelkind sein, der irgendwie 300 Kilometer weit weg eine Ausbildung macht, aber sich um die digitalen Anträge kümmert, während die Mutter zu Hause Oma versorgt. Die Inhalte, um sie abzuschließen, die Inhalte erstellen wir sowohl teamintern. Wir haben teamintern Pflegefachkräfte, Rechtsanwalt, Medizin, Psychologie, aber auch mit externen. Und dann versuchen wir immer mit den externen und den internen die Inhalte so aufzubereiten, dass wir erstmal gucken, auf einer Metaebene, auf so einer Inhaltsverzeichnisebene, sind die Inhalte vollständig. Und dann brechen wir sie in das gesprochene Wort um. Und wir haben bis heute keine einzige Nachfrage bekommen, dass jemand Inhalte nicht verstanden hat. Was natürlich irgendwie wie so ein Ritterschlag ist, was uns auch freut. Und das ist der Anspruch. Und ja, es ist im Grunde eine Challenge aus, welche Inhalte, wie bereite ich sie auf, wie mache ich sie verfügbar. Momentan machen wir es nur per Video, aber wir sind auch gerade dabei, die ersten Audiokurse zu vertesten. Weil die jüngere Generation, also unser eins, setzt man sich 90 Minuten von Rechner und guckt jemandem frontal zu. Oder aber nimmt man sich einen Kaffee in die Hand, steckt sich die AirPods in die Ohren und läuft mal 90 Minuten mit einem Podcast durch die Gegend in der Nachbarschaft. Genau, deshalb.
Ja, eine spannende Überlegung. Wenn du hast die Zielgruppe jetzt gerade so ein bisschen selber angesprochen, dass es unterschiedliche Zielgruppen sind, die ihr auch erreichen müsst. Aber vielleicht kannst du mal ein konkretes Beispiel aufmachen von den drei, glaube ich, hast du jetzt genannt. Also zum Beispiel, lass uns mal irgendwie, ich glaube, der Senioren-Case ist wahrscheinlich der meistgenutzte aktuell mit unserer Demografie in Deutschland. Deswegen lass uns da mal aufmachen. Also ich bin zum Beispiel jetzt meine Mutter, mein Vater wird langsam pflegebedürftig. Wir starten da mal rein. Wie würde ich da mich konkret bei euch zurechtfinden? Was würde ich da bekommen, damit ich ja, mich in dem Thema Pflege meines Vaters oder meiner Mutter vielleicht besser auskenne nachher und ja, auch vielleicht ein paar Sorgen weniger habe?
Genau, also viele, die in so eine Situation reinkommen, denken ja, dass es nur sie betrifft. Und in dem Moment, wo man ihnen aber vermittelt, dass es ganz viele betrifft und dass es sozusagen zum Leben dazugehört, ist sozusagen schon mal der erste Schritt genommen. Und die Journey sieht ganz konkret so aus. Am Anfang stellt sich ja jede Familie die Frage, reicht das überhaupt aus, Leistung zu bekommen? Viele wissen am Anfang noch nicht mal, dass es eine Pflegekasse gibt. Das ist eigentlich schon sozusagen der erste Schritt. Die Pflegekasse ist ja immer die Zwillingsschwester sozusagen der Krankenkasse. Die gehören zusammen. Wenn man bei der Barmer Krankenkasse versichert ist, ist man auch bei der Barmer Pflege versichert. Und dann stellt sich die Frage aus so einer Familie, wo finde ich Informationen, wo hole ich mir die Informationen? In der Regel startet man dann bei Google, bei ChatGPT, im Freundeskreis, beim Arbeitgeber und überlegt sich erstmal, was sind denn die ersten Schritte in dieser Pflegejourney? Und der erste Schritt ist, in der Regel sich zu überlegen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Und das kann man mit unserem Pflegegradrechner herausfinden, indem man 64 Fragen beantwortet zum Thema kognitive Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten, körperliche Einschränkungen. Und dann kommt ein Ergebnis raus. Und mit diesem Ergebnis sollte man dann idealerweise den Antrag bei der Kasse stellen. Wenn man den Antrag bei der Kasse gestellt hat, beauftragt die Kasse den medizinischen Dienst, eine Person, die dann in die Häuslichkeit nach Hause kommt für den Erstantrag, wird dort überprüft, ob die Pflegebedürftigkeit wirklich vorliegt und dann kommt es zu einem Ergebnis. Und genau durch diese Journey begleiten wir mit unseren digitalen Service, transaktionalen Services. Und je nachdem, was da rauskommt, haben wir dieses Kursportfolio von 30 Kursen, wo sich der Ratsuchende momentan noch proaktiv die Kurse aussuchen muss. Die Idee ist aber, dass wir im Zielzustand auf den Pflegefall und auf das Pflegesetting heruntergebrochen individualisierte Kurse haben. Das heißt, du, Peter, würdest einen anderen Kurs kriegen, wenn du dich aus der Entfernung um deine Großmutter kümmerst, als vielleicht dein Vater, der sich vor Ort um seine Mutter kümmert. Das ist gar nicht so einfach in der aktuellen Situation, weil natürlich das System, insbesondere das Sozialgesetzbuch 11, da Vorgaben gibt. Aber das ist das Ziel von uns und auch von einigen Kassen, mit denen wir sprechen, wirklich individualisierte Kurse zu bauen, die den Ratsuchenden finden, bevor er eigentlich danach suchen müsste. Man kann ja Pflegeverläufe auch sehr, sehr gut modellieren und sagen, guck dir jetzt den Sturzkurs an, dass du in Zukunft Stürze vermeiden kannst. Genau, und da durch diese unterschiedlichen Pflegejourneys ist es gar nicht so trivial, dann immer sofort einen perfekten Einstieg bei uns zu finden, beziehungsweise perfekt den User anzusprechen, weil es halt so viele unterschiedliche Situationen gibt, ne? Es ist eine 45-Jährige mit Brustkrebs, es ist ein 80-Jähriger mit Inkontinenz, es ist eine 90-Jährige mit dem Oberschenkelhalsbruch.
Ja, verstehe ich.
Und da versuchen wir so ein, im nächsten Schritt, wir haben jetzt natürlich 30 Kurse und wenn man auf die Plattform kommt, kann man erschlagen werden. Das war uns aber im ersten Durchgang wichtig, erstmal schnell Inhalte zu produzieren, die in die Breite gehen. Und jetzt ist gerade der aktuelle Schritt, dass wir verstehen, welche Inhalte wie geschaut werden, auch in welcher Reihenfolge. Und wir nehmen den User jetzt mehr und mehr an die Hand, fragen bestimmte Punkte nochmal ab und schlagen ihnen dann schon, ihm oder ihr schon die passenden Kurse vor.
Du hast vorher ja so ein bisschen schon, ja, zumindest das Businessmodell gestreift. Jetzt lass uns da nochmal ein bisschen reingehen, weil ich glaube, gerade für viele auch angehende Gründerinnen und Gründer ist ja die Erstattungslogik im Healthcare-Bereich eine total wichtige, weil das wenigste auf Selbstzahlerbasis ja funktioniert. Das heißt, wie sieht es bei euch aus? Wie sieht das Businessmodell dahinter aus?
Genau, das Businessmodell sieht aus, dass die Pflegekassen gesetzlich nach SGB 11, Paragraph 45 verpflichtet sind, Pflegekurse anzubieten. In der Vergangenheit waren diese Pflegekurse analog im Sanitätshaus. In Corona kam ein Schwung rein, dass es auch digital erlaubt wurde. Das heißt, die Kasse müssen diesen Kurs anbieten. Einige Kassen bieten ihn selber an, andere Kassen bieten ihn nicht selber an. Und wir als Unternehmen haben Rahmenverträge mit Pflegekassen in Deutschland und können darüber mit allen Pflegekassen in Deutschland abrechnen. Das heißt, der User kommt zu uns, registriert sich kostenlos, kann kostenlos die Kurse schauen. Wir erfragen seine Pflegekasse und stellen dann den Pflegekassen diesen Kurs in Rechnung. Also im Grunde genommen wie bei einem Hausarzt, wenn man gesetzlich versichert ist. Wenn man privat versichert ist, klassisches Prinzip, man geht in Vorleistung, reicht die Rechnung bei der Versicherung ein und in der Regel wird die auch erstattet. Das ist das Modell. Und alle anderen Service, den Rechner, die fachliche Begründung, den Antrag, machen wir kostenlos als Service, weil das aus unserer Sicht ein wichtiger Bestandteil in dieser ganzen Pflegejourney ist, aber auch natürlich, dass wir noch besser über den Pflegefall und die Pflegesituation mehr Informationen haben, mehr Daten haben, besseres Verständnis haben, um ihm dann bessere Kurse anbieten zu können.
Jetzt ist es ja natürlich auch total wichtig, dass man das sauber aufsetzt. Gab es da irgendwie so mal Momente, Rückschläge, wo du sagst, hey, wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich mir gerade mit dem Geschäftsmodell viel Ärger erspart oder wäre schneller vorangekommen. Fällt dir da was ein?
Also wir haben schon hochgepokert. Wir wussten, dass wir gute Inhalte produzieren, aber wir haben erst 6 Kurse produziert. Wir haben die Firma gegründet, wir haben 6 Kurse produziert und dann sind wir auf die Kassen zugegangen. Und das würde ich eigentlich auch allen anderen empfehlen, die in diesem Umfeld tätig sein wollen, weil in dem Moment, wo ein Produkt genutzt wird und man kann es nachvollziehen und darlegen, dass es genutzt wird, hat man ganz anderes Verhandlungspotenzial, als wenn man sagt, man will was bauen. Das heißt, wir haben die Kurse produziert und sind dann auf die Kassen zugegangen. Und klar, um in so Versorgungsstrukturen bei der gesetzlichen Krankenkasse reinzukommen, braucht man schon Wissen, tiefes Wissen. Da haben wir zum Glück jemanden im Team, die 13 Jahre bei KPMG, internationales Gesundheitsausschreibungsmanagement gemacht hat. Die hat uns natürlich extrem geholfen. Und dann braucht man Kassen, die Lust haben und auch mutig sind, Dinge anzugehen. Wir waren der erste videobasierte Kurs. Alle anderen Marktteilnehmer, die es damals schon gab, 3, 4, 5, die haben rein textbasiert das gemacht. Und dann kommt man um die Ecke und sagt, wir machen das Video. Und dann kriegt man natürlich Fragen, ja, warum Video? Und wenn man dann aber zeigen kann, dass es genutzt wird und wie es genutzt wird, freuen sich die Kassen bei uns ist im Durchschnitt der User pro Kurs 110 Minuten am Konsumieren, während er bei den Textkursanbietern ein paar Minuten ist. Genau, und diese Komplexität, in diese Strukturen reinzukommen, dem muss man sich klar sein. Und dann ist meine Empfehlung aber immer, baut ein Produkt, zeigt, dass es genutzt wird, dass es sinnvoll ist, idealerweise vielleicht auch mit einer Studie hinterlegt. Und dann findet man auch Kassenvorstände, Leute in den Krankenhäusern, die einen unterstützen und Bock drauf haben.
Ich habe jetzt noch mehrmals bei dir das Thema Qualität halt rausgehört, in Qualität der Inhalte, wie wichtig die ist. Und für mich ist es ja auch ein bisschen, also sollte es selbstverständlich sein, sagen wir es mal so, weil es sind ja sehr emotional aufgeladene Themen, wo man in der Regel ja auch nahe Angehörige pflegt. Und wir haben ja da Themen wie Demenz, wir haben Körperpflege, wir haben Medikamente, die vielleicht mit verabreicht werden müssen. Wie stellt ihr denn da sicher, dass diese Qualität auch immer auf einem hohen Niveau ist und dass sie vielleicht auch eure Ansprüche und die der User vor allem ja auch entsprechen?
Genau, das ist extrem wichtiges Thema. Ich hatte ja vorhin kurz angerissen, wie wir die Inhalte produzieren. Wir gehen immer auf Experten draußen zu. Das heißt, jeder Kurs, der rausgeht, ist mindestens im Vier-Augen-Prinzip gecheckt. Und dann gehen wir zum Beispiel über Fachverbände rein. Wir haben kürzlich, Ende letzten Jahres, einen Inkontinenzkurs gelauncht, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Und da sind wir über einen Urologenverband rausgegangen, haben uns mit dem unterhalten, wen können wir als Experten gewinnen, haben da auf Thought Leaderships geachtet, auf Publikationen. Und dann ist das ein Prozess, dass wir mit dem Experten, mit der Expertin die Inhalte erstellen. Wir haben, wie gesagt, im Team selber eine examinierte Krankenschwester, eine examinierte Altenpflegerin, eine examinierte Kinderintensivkrankenschwester. Wir haben mit Johannes einen Mediziner im Team, eine Rechtsanwältin, eine Psychologin. Die wirken alle an der Inhalteerstellung mit. Und dann ist der Kurs da. Und die zweite Challenge in dieser ganzen Content-Welt ist natürlich auch die Aktualisierung. Also wir gucken auf Leitlinien, die sich ändern. Wir überprüfen regelmäßig die Inhalte, haben Rücksprachezyklen mit den Experten, dass wir wirklich sicherstellen können, dass die Inhalte qualitativ richtig sind, dass sie verlässlich sind. Wir informieren über unsere Quellen auf der Seite. Wir gehen dann natürlich auch auf Publikationen und auch auf Fachbücher zurück. Aber am Ende des Tages ist es das Thema Absenderexpertise. Was wir machen ist, wir haben uns fest im Unternehmen vorgenommen und da halten wir uns auch strikt dran, dass wir die Inhalte nicht mit KI erstellen. Was wir mit KI machen, ist zum Beispiel die Mehrsprachigkeit. Also wir haben deutschen Text, den wir dann in unterschiedliche Sprachen übersetzen. Das machen wir mit KI. Aber wir lassen keine Kurse von KI schreiben, weil wir der Meinung sind, dass das kann ein Tool sein zur Inspiration, aber die Inhalte und die Schwerpunktsetzung, da haben wir immer Leute aus der Praxis.
Du hast also selber so ein bisschen das Stichwort KI reingeschmissen. Und ich könnte mir vorstellen, dass KI ja jetzt nicht unbedingt bei der Inhaltserstellung helfen muss, aber bei eurem Geschäftsmodell schon auch interessante Möglichkeiten bietet. Vielleicht rudimentär zum Beispiel in dem Bereich Matching, dass jeder das Richtige direkt für sich findet, was in den Kursen thematisiert ist, zum Beispiel. Siehst du da Themen, wo du sagst, hey, da kann uns KI trotzdem weiterhelfen und vielleicht effizienter machen, auch wenn wir gerade eine Zielgruppe haben, die super wenig Zeit haben?
Absolut, absolut. Wir haben 30 Kurse. Ich würde mal sagen, wir haben so 500 bis 600 Videos. Und momentan ist die Logik, du kommst auf die Plattform, nimmst dir einen Kurs, zum Beispiel Basiswissen für pflegende Angehörige. Und in diesem Basiswissen-Kurs ist, wie stelle ich einen Erstantrag? Was ist eine Hörstufung? Was ist ein Widerspruch? In der Regel brauchst du nur eins von diesen drei Videos, aber in dieser aktuellen Logik der Kurse ist es immer ein gesamthafter Kurs. Und wo uns die KI helfen wird, und da sind wir auch schon gerade an den ersten Tests, ist, dass wir im Grunde genommen aus jedem Kurs das Video ziehen, was für dich aktuell relevant ist. Und wenn man 400, 500 Videos hat, kann sich jeder überlegen, wie viel Kombination es gibt, die man ausspielen kann zur Individualisierung eines Kurses. Und KI wird im zweiten Schritt uns auch dabei helfen, Pflegeverläufe zu modellieren. Also wie entwickelt sich eine 80-Jährige mit Oberschenkel-Halsbruch, die vielleicht alleine lebt, Bad in der ersten Etage, keine Dusche, sondern eine Badewanne, kommt zurück nach einer OP, wie entwickelt sich klassischerweise deren Pflegeverlauf? Das kann man ja auch modellieren. Und dann die Frage, welche Videos sind in welcher, zu welchem Zeitpunkt innerhalb dieser Pflegejourney für wen aus dem Pflegesetting, also für das Enkelkind, für die Tochter, für den genervten Schwiegersohn, relevant? Und da werden wir natürlich KI nutzen. Das Thema Mehrsprachigkeit ist ein Thema. Man kann mit Sicherheit auch KI nutzen zur automatisierten Überprüfung, wenn sich Leitlinien verändern, dass man da einen Ping von außen kriegt. Also da gibt es schon unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ich glaube, die Quintessenz ist, dass die Inhalte weiterhin von Menschen produziert sein müssen und diese ganzen Prozesse, Strukturen außen drum, da wird uns KI helfen, ja. Und
Also
tut es auch heute schon.
quasi die Assistenz dann,
Korrekt.
um das noch zu verbessern. Jetzt möchte ich dir mal unterstellen, dass du allein aufgrund deines ja, Werdegangs auch eine höhere Expertise im Bereich digitaler Geschäftsmodelle und ja auch Marketing hast. Daher jetzt für mich als Marketer auch noch natürlich die Frage, wie erreicht ihr eure Zielgruppe denn und was waren so Wachstumshebel, die euch einfach nach vorne gebracht haben?
Gute Frage. Wenn ich gefragt werde, sage ich immer, dieses klassische Performance-Marketing funktioniert in der Pflege nur bedingt. Kann man sich auch gut erklären, in dem Moment, wo ich in einer für mich als Angehöriger Ausnahmesituation bin, falle ich nicht auf den ersten Klick rein. Ja? Das heißt, man muss schon sich genau überlegen, wo spricht man die Leute an? Wir wachsen über Performance-Marketing, wie jedes Unternehmen auch, aber nicht so wie zum Beispiel ein E-Commerce-Shop. Wir wachsen über hochwertige Ratgeberinhalte, also SEO-basiert. Wir wachsen über Partnerschaften mit Krankenkassen, Pflegekassen, Sanitätshäusern etc. Also versuchen alle, die in diesem Pflegeökosystem sind, einzubeziehen, aber auch über Empfehlungen von Pflegediensten und Pflegeberatern. Und über Messen und Kongresse und da insbesondere über das Thema Word of Mouth, dass wir Weiterempfehlungen bekommen. Und das ist auch je Zielgruppe ganz unterschiedlich. Wir werden jetzt mehr und mehr auch in den Bereich der pflegenden Eltern reingehen. Das ist zum Beispiel eine ganz andere Community als pflegende Angehörige, die sich um einen pflegebedürftigen Senior kümmern. Ich hatte immer gedacht, man könnte auch gut über Arbeitgeber in diesen Bereich reinkommen, also über Veröffentlichungen im Intranet. Da haben wir auch schon großen Versicherungskonzern aus Süddeutschland, einen großen Lebensmitteleinzelhandel aus NRW, die uns damit aufnehmen. Auf der anderen Seite, wenn man selber betroffen ist oder wer, wo sucht man? Man sucht vielleicht nicht unbedingt in der HR-Abteilung, man sucht nicht im ersten Schritt bei der Kasse, sondern man nutzt die üblichen Wege, wo man sich auch ein Mietauto und einen Urlaub bucht. Das Netz, genau.
Okay, spannend. Also das heißt, deine Expertise aus der Vergangenheit im Bereich SEO und Auffindbarkeit hilft auf jeden Fall auch jetzt noch weiter.
Ja, das stimmt, das stimmt. Insbesondere auch, genau, das SEO-Thema funktioniert sehr gut. Da hat man natürlich auch wahnsinnige Konkurrenz. Wir sind jetzt drauf und dran, uns auch das Thema Chatbots, also ChatGPT etc. anzuschauen, Perplexity, wie man da gut auffindbar ist. Das Thema Performance-Marketing, wie gesagt. Also es ist eine bunte Klaviatur von Kanälen und Tools, die wir dann nutzen, um nach und nach Sichtbarkeit zu bekommen. Und ein Drittel der Kurse kommt tatsächlich schon heute organisch zu uns.
Okay, also starkes Word of Mouth Indiz
Ja.
zumindest.
Ja.
Genau. Lass uns jetzt nochmal einen Blick am Ende der Folge. Es kommen zwar noch zwei persönliche Fragen, aber so fachlich am Ende der Folge wagen nach vorne. Also was ist so in den nächsten Jahren oder wenn du möchtest auch kürzer gegriffen, dieses Jahr, was steht auf der Agenda bei euch?
Genau, ein großes Thema, was bei uns auf der Agenda steht, ist, dass wir die Zielgruppen nochmal erweitern, dass wir nicht nur oder wie wir es gerade primär haben, pflegebedürftige Senioren haben, sondern wir kümmern uns auch um pflegebedürftige Kinder, pflegebedürftige Erwachsene. Das ist ein Thema. Wir sind drauf und dran, das Thema Mehrsprachigkeit für den deutschen Markt auszurollen. Wir stellen jetzt schon fest, dass wir ungefähr 15 bis 20% des Traffics von Usern haben, die in ihren Browser-Einstellungen nicht Deutsch haben. Das ist ein Thema. Wir erweitern die Inhalte und eine zugrunde liegende Hypothese ist auch, warum sollte Oder wird die Großmutter in Oslo anders versorgt als in Warschau oder Tarifa? Wahrscheinlich nicht. Es gibt natürlich regionale und kulturelle Unterschiede, gesetzliche Unterschiede. Aber wir merken schon jetzt, dass wir auch international Traffic bei uns haben. Und wir haben schon einen Piloten im Ausland gestartet. Und da werden mit Sicherheit noch ein paar neue dazu vorkommen. Genau, das ist auch ein Riesenthema. Und was wir gemacht haben, ist, weil du gerade fragtest, wir schauen uns auch die Schnittstelle in die analoge Welt an. Wir haben jetzt zwei Bücher draußen. Wir haben einmal das Pflege-ABC, was Johannes Wimmer geschrieben hat, draußen. Und wir haben jetzt in der Pipeline schon gedruckt, kam vor 2 Wochen bei uns an, das große Pflegetagebuch. Das ist ein komplett neues Format aus Dokumentieren über den Pflegeverlauf, aber auch mit einem Journal-Charakter. Und da wollen wir die Schnittstelle, analoge Welt, digitale Welt, da wollen wir auch die Schnittstellen mit besetzen. Genau.
Ich glaube, da müssen wir irgendwann nochmal ein Update machen, wenn ihr dann wirklich mal auch, ich springe jetzt nochmal ganz kurz in Gedanken zurück zu dem,
Ja.
zur Internationalisierung. Wahrscheinlich ist es im Zwischenmenschlichen vielleicht, glaube ich, würde ich dir vielleicht zustimmen, aber was mich zum Beispiel super überrascht hatte, war die Gesundheitsversorgung insgesamt, zum Beispiel in Osteuropa, dass da eben super viel über Betriebe nach wie vor geht, weil es einfach so sozialisiert war im Ostblock, sage ich mal, dass ganz viele Arbeitgeber geregelt hat. Also da mal deine Erfahrung, wenn es mal soweit ist, da
Ja.
müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Ich könnte mir auch so fast vorstellen, wie Familie gedacht wird in unterschiedlichen Ländern, dass das ja nochmal auch vielleicht ein Unterschied ist in der Pflege.
Ja.
Aber das ist wirklich spannend.
Ja, genau. Also wir haben den Schritt über den großen Teich gewagt, und haben den Piloten in den US tatsächlich schon draußen. Warum? Ehrliche Antwort, weil wir Bock hatten. Das ist die Begründung. Und Internationalisierung ist gar nicht so einfach. Wir hatten gedacht, wir nehmen die Inhalte und übersetzen sie. Und dann waren wir drüben in Georgia, haben Komplimente für die Inhalte bekommen, haben aber auch den Hinweis bekommen, euch ist schon klar, dass man da nur hellhäutige Menschen sieht. Das heißt, auch all die anderen Themen, die bei so einer Internationalisierung eine Rolle spielen, die sind gar nicht so trivial, abgesehen davon, dass man in neue Strukturen rein muss, neue Geschäftsmodelle verstehen muss, Payment-Logiken integrieren muss, hat man dann halt auch wirklich nochmal eine Challenge, die eigenen Inhalte so umzubauen, dass sie auch auf mehrere Kulturen, kulturelle Hintergründe etc. passen. Genau.
Ja, spannend. Wir haben ja persönlich begonnen und wenn wir uns so dem Ende des Podcasts nähern, dann stelle ich immer gerne auch noch zwei persönliche Fragen. Das sind wirklich kurze Fragen, aber ich glaube nochmal total spannend, weil gerade wenn man so einen stressigen Alltag zum Beispiel hat, das unterstelle ich dir jetzt gerade einfach mal, dass es kein 9-to-5-Job ist. Wie schaffst du es denn, so jeden Tag ein bisschen Gesundheit in deinen Alltag zu bringen? Gibt es da irgendeine Routine, wo du sagst, hey, und wenn es irgendwie der Kaffee ist, den du dir in Ruhe morgens genießt, ohne Störe, was immer auch du da auf dem Zettel hast, teils mal mit uns.
Also du hast vollkommen recht, es ist gerade echt eine wilde Zeit. Wir sind komplett gebootstrapped. Wir sind jetzt in 2 Jahren auf 14 Leute angewachsen. Es ist stressig, es macht mega Spaß. Die Gesundheit sollte ich mehr darauf achten. Im Sommer tatsächlich gönne ich mir oder versuche ich jeden zweiten, dritten Tag irgendwie raus aufs Rad. Ich hatte letztes Jahr die Challenge 100 Mal um die Außenalster. Ich habe es knapp 70 Mal geschafft. Die Tage sind lang und es ist wahrscheinlich der Kaffee am Morgen. Eine halbe Stunde, Stunde, wo ich mir versuche, ein bisschen Zeit zu nehmen. Aber es ist auch klar, dass es auf Dauer natürlich bei so einem Tempo nicht bleiben kann. Genau, deshalb bin ich jetzt gerade da dran, das Team ein bisschen auszubauen, anders zu strukturieren, damit man dann auch wieder selber ein bisschen Leben neben dem Job hat. Aber das gehört wahrscheinlich dazu. Also mit einigen Gründern gesprochen, auch mit älteren Unternehmerhasen, die gesagt haben, es gibt Zeit, da muss man einmal durch. Und ich meine, mir macht's Spaß, es ist ein Hobby und dann muss man halt auf der anderen Seite auf ein paar Sachen verzichten.
Wir haben diese Frage mal ganz bewusst eingebaut, weil wir natürlich ein Healthcare-Podcast sind und immer wieder das dann super witzig finden, wenn die Leute dann vielleicht so ein bisschen ins Straucheln kommen, weil sie merken, okay, sie kümmern sich zwar um die Gesundheit anderer, aber um ihre eigene gar nicht so sehr. Deswegen immer interessant, was da so kommt.
Absolut. Und eine Sache, die ich letztes Jahr angefangen habe, ist, nutzen Personio im Unternehmen, wo alle Mitarbeiter irgendwie drüber tracken. Und dann habe ich gedacht, ich tracke jetzt mal mit. Und sich sozusagen jeden Monat vor Augen zu führen, meine Partnerin kommt öfter am Wochenende rein und sagt, du wolltest eigentlich nur 2 Stunden hier sitzen. Ich habe gesagt, ja, du saßt jetzt schon 5. So, und dieses Verständnis, wie lange man tatsächlich gearbeitet hat, das ist, glaube ich, die erste Erkenntnis. Und dann muss man irgendwie versuchen, den Absprung zu schaffen, dass man weniger macht. Aber es ertappt einen, ja. Die Frage ist gut.
Und die zweite kurze Frage ist, wenn es einen Gesundheitsmythos oder auch gerne im Bereich Pflege einen Mythos gäbe, den du jetzt hier in der Folge aus der Welt schaffen könntest, welcher Mythos wäre das?
Ich glaube, viele denken, Digitalisierung und Automatisierung im Gesundheitswesen ist irgendwie total unpersönlich, ne? Also, dass es eher negativ behaftet ist. Ich glaube genau das Gegenteil. Digitalisierung und Automatisierung im Gesundheitswesen kann dafür sorgen, dass wieder viel mehr persönlicher Kontakt entsteht. Sei es die Dokumentations-Sprachagenten, die jetzt in den Praxen ausgerollt werden. Sei das ein Thema wie Amboss, wo ein Arzt an die Hand genommen wird, um schneller zur Diagnose zu kommen. Das ist, glaube ich, ein Mythos, der dringend aus der Welt geschafft werden muss, dass es halt eben nicht so ist, sondern dass das Riesenpotenziale hat. Man guckt, also, guck dir Dr. Lipp an, da hat jeder am Anfang gesagt, das wird niemals funktionieren. Diese Prozessverbesserung, Automatisierung und Digitalisierung, ich glaube, das haben viele noch gar nicht verstanden, was das im Gesundheitswesen eigentlich bedeuten wird.
Passt ein schönes Schlusswort. Eine Frage habe ich noch, und zwar, wenn man sich jetzt mit dir austauschen möchte oder ja auch mehr zum Pflege-ABC erfahren möchte, wo kann man das dann machen?
Genau, das ist einerseits die Website pflegeabc.de. So ein kleiner Wortwitz mit in der Domain drin. Andererseits über LinkedIn. Das ist von mir ein sehr präferiertes Tool, weil man da im Grunde genommen an jeden und jeder rankommt, wenn man einen vernünftigen Aufhänger hat. Ich nutze das selber auch sehr viel und ich freue mich, wenn sich da Gründerinnen und Gründer darüber melden. Das ist eine Leidenschaft, die ich, vielleicht hätte ich das noch sagen können beim Thema Gesundheit. Ich genieße es einfach sehr, mit jüngeren Gründern und Gründerinnen auch zu tun zu haben und zu challengen. Treffe mich regelmäßig mit unterschiedlichen, habe immer so eine Kohorte von ungefähr 5 Gründern, die ich betreue. Und das ist auch eine Zeit zum Durchatmen, zum Spaß haben. Also wenn sich da jemand Unterstützung bei einem bestimmten Thema gerade sucht, kann sich gerne über LinkedIn an mich wenden. Ich werde ihm auf jeden Fall oder ihr auf jeden Fall antworten.
Perfekt. Dann, wir packen natürlich beide Links in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt euch da einfach reinklicken. Jetzt erstmal, Clemens, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es waren auch nochmal viele spannende Themen drin, die wir so noch nicht hatten im Podcast. Daher freue ich mich aber auch umso mehr, dass wir nächste Woche nochmal sprechen in der Quick-Tipp-Folge. Und ja, erstmal an dieser Stelle danke fürs Dabeisein.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.